Internationales Literaturfestival Berlin. Radio 3, das Festivalradio. Mit Łukasz Tomaszewski.
In der kommenden halben Stunde wieder live aus dem Haus der Berliner Festspiele vom Internationalen Literaturfestival. Hallo an alle Leseratten und Bücherwürmer an den Radios und auch hier im Haus. In der heutigen Sendung, da reden wir über Star-Schriftsteller Georgi Gospodinov aus Bulgarien. Wir treffen die Wissenschaftsjournalistin und Pulitzerpreisträgerin Elizabeth Colbert und sprechen mit ihr über Presse- und Meinungsfreiheit unter Donald Trump. Und wir bekommen sogar noch Besuche von Radio 3 Literaturredakteurin Natascha Freundl. Sie berichtet uns über ihre Veranstaltung im Recht des Menschen mit der belarussischen Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch und der russischen Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa. Wir haben mal wieder volles Programm, oder Max?
Ja, Łukasz, voll, aber gut, würde ich sagen.
Max Winkler ist mein Sidekick, mein Sparring-Partner, könnte man sagen, hier auf dem ILB. Und vor allem ist er aber unser Festival-Reporter, der das Geschehen abseits der großen Bühnen und des quirligen Foyers hier einfängt. Max, vor einer knappen halben Stunde hat unser Radio 3-Podcast Orte und Worte hier auf der Seitenbühne angefangen. Bei Host Anne-Dore Krohn zu Gast ist der bulgarische Star-Autor Georgi Gospodinov. Und du hattest kurz vor diesem Event noch die Chance, ihn abzufangen und zu sprechen.
Ja, tatsächlich saß ich vor einer guten Stunde mit ihm noch hier neben dem Haus der Berliner Festspiele, sozusagen im Garten, was sich perfekt gepasst hat, denn Georgi Gospodinovs neues Buch trägt den Titel Der Gärtner und der Tod. Darin erzählt er sehr persönlich von seinem sterbenden Vater, der sein ganzes Leben lang ein Gärtner war. Und das hat mir Georgi Gospodinov so erklärt, wie das kam.
My father always carried with himself flowers. I mean, the seeds of the flowers, of the vegetables, and so on and so on. And when wherever we went, we moved very often our homes. He always made a garden. And in the book, I described why the garden was so important for him, actually. I realized just now, when I finished the book, the garden was his way to say, I love you, because the generation of this, of my father, they didn't know how to express their feelings. So his way to say, I love you, was to make these beautiful gardens everywhere. And when he asked me and my brother to come to visit him, he didn't say, I miss you, please come to see you, to hug you. He says, I have a beautiful tomatoes. Just welcome.
Ja, Georgi Gospodinov sagt hier, dass sein Vater immer Blumen und Pflanzensamen bei sich hatte und bei jedem der häufigen Umzüge der Familie zuerst immer einen Garten angelegt hat. Gospodinov selbst ist dann erst nach dem Schreiben seines Buchs aufgefallen, dass das für seinen Vater der Weg war, ich liebe dich zu sagen, denn der stammt aus einer Generation, die einfach nicht gelernt hatte, ihre Gefühle zu zeigen. Und er sagte dann zu seiner Familie nicht, ich vermisse euch, sondern ich habe wunderbare Tomaten, kommt vorbei.
Wow, hat Georgi Gospodinov denn diese Leidenschaft für das Gärtnern von seinem Vater geerbt, übernommen?
Also nicht direkt, aber er hat mir erzählt, dass er durchaus Gemeinsamkeiten zwischen der Gartenarbeit und dem Schreiben von Büchern entdeckt hat.
I found many similarities between gardening and writing books. It's a work that stays in the future. I mean, that when the gardener is passing away, or when the storyteller is passing away, the cherry trees and the stories remains. And this is very important. You work on something that will give the fruits in the future.
Die Gemeinsamkeiten zwischen Gärtnern und Schreiben liegen für Gospodinov also darin, dass beides Tätigkeiten für die Zukunft sind. Wenn der Gärtner stirbt, dann bleibt der Kirschbaum. Wenn der Geschichtenerzähler stirbt, dann bleiben die Geschichten. Beide arbeiten also für die Zukunft. Und mit diesem Blick auf die Zukunft habe ich Georgi Gospodinov danach gefragt, was er denn denkt, was mit seinem Garten, mit dem Garten seines Vaters nach dem Tod passieren wird.
It will return to the nature. It will go back to the nature with everything, with all trees. But as a friend of mine wrote me, your father's garden is the garden of the world, because my book is translated into German, Spanish, Italian. So all these readers there, They will have this ideal garden of my father in to their homes.
Ja, Georgi Gospodinov glaubt also, dass der Garten wieder zurück zur Natur kehren wird. Ein Freund habe ihm aber auch geschrieben, dass der Garten seines Vaters nun zum Garten der ganzen Welt geworden ist, weil er in der Vorstellung aller Menschen, die Gospodinovs Buch gelesen haben, weiterleben wird.
Wow, das hört sich super spannend an und Sie an den Radios können diese Ausgabe von Orte und Worte am Samstagabend um 18 Uhr nachhören auf Radio 3 und am Freitagabend, so sollte schon die Folge auch als Podcast in der ARD Audiothek nachzuhören sein. Ja, und Max, wir hören dich wieder später, morgen nochmal. Wir gehen hier weiter im Programm. Das war mein Radio 3-Kollege und Festivalreporter Max Winkler. Vielen Dank für deine Eindrücke. Wir melden uns gleich zurück mit einem Interview mit der Wissenschaftsjournalistin und Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Colbert. Bis gleich in Radio 3. Radio 3 ist hier mit unserem Festivalradio vom ILB, dem Internationalen Literaturfestival Berlin. Wir schauen jetzt in die USA. Zur Stunde findet hier im Haus der Berliner Festspiele eine ziemlich spannende Diskussion statt. Der Titel USA unter Trump 2.0. Prominente Stimmen aus Wissenschaft und Literatur sprechen da über Gegenwart und Zukunft der US-Demokratie. Und eine dieser prominenten Persönlichkeiten ist die Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Colbert. Sie ist Journalistin beim New Yorker und in diesem Jahr auch Fellow an der American Academy hier in Berlin. Die Sachbuchautorin zählt zu den profiliertesten Stimmen der Klimaberichterstattung weltweit. Und kurz vor dieser Sendung konnte ich mit ihr sprechen. Frau Kolber, seit Donald Trumps Amtsantritt haben wir mehrere Attacken seiner Administration auf die Presse erlebt. Zunächst sollte es mehr regierungsnahe Podcaster im White House geben als Vertreter traditioneller Medien. Jetzt hat der Präsident wiederum die New York Times verklagt auf 15 Milliarden US-Dollar, der Vorwurf Verleumdung im Wahlkampf. Fassen Sie das mal bitte für uns zusammen, das letzte halbe Jahr. Was hat sich verändert hinsichtlich Presse- und Meinungsfreiheit in den USA?
Well, as you suggest, it started really early on. It started right at the beginning of the administration when Donald Trump changed the name, tried to change the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. And the Associated Press, which is really a consortium of newspapers, It violated their style book, so they wouldn't go along with it, and Trump kicked them out, basically denied them access to the Oval Office, which is really hard on a news agency, and that's gone back and forth in the courts for a long time now. So the signal was sent really early on that this was going to be an administration that was going to try to, you know, box out what the what the president, you know, accuses of being a media that's biased against him.
Mm. Ja, Frau Kolbert sagt hier, erinnert uns nochmal an den Fall Associated Press, die sich geweigert haben, am Anfang seiner Amtszeit den Golf von Mexiko in Gulf of America umzubenennen, weil das halt eben gegen deren Prinzipien ist. Und er als Konsequenz dieser sehr wichtigen, traditionsreichen Presseagentur den Zutritt zum Oval Office verhindert hat. Und er sagt halt, sie sagt halt, dass Donald Trump einfach rigoros versucht zu sanktionieren, seine Administration versucht zu sanktionieren, diejenigen Medien, die ihm sozusagen nicht in seinem Sinne schreiben, die zu benachteiligen. Die beiden Late-Night-Show-Moderatoren Stephen Colbert und Jimmy Kimmel sind Legenden im US-Fernsehen und bringen jeden Abend Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner zu lachen, immer wieder durch Witze über Trump. Colberts Show wurde im Juli gekündigt und Kimmels Sendung wurde gestern abgesetzt, nachdem dieser den Mord an Trump nahm, Podcaster Charlie Kirk satirisch kommentiert hat. Verlernt Amerika gerade das Lachen?
Well, it's corporate parents. The corporate parents of America are certainly losing the ability to laugh. And I think that the canceling of Stephen Colbert's show was a big blow. And Jimmy Kimmel's show yesterday and the comment that he made, which was not satirizing at all the very, you know, tragic murder of Charlie Kirk, but was just really aimed at the administration and how the administration was, or how the MAGA movement, I guess, was dealing with it. That, I think, is very chilling. There's no other way to put it.
Yeah. Ja, sie kann es auch eigentlich nicht glauben. Sie sagt eigentlich, die großen Sendeanstalten, die vielleicht vergessen die gerade, wie es funktioniert, zu lachen, was eigentlich Humor noch ist. Und sie sagt, die Entlassung oder die Kündigung der Sendung von Colbert war ein großer Fehler, war ein großer Schock. Und jetzt von Jimmy Kimmel gestern die Entscheidung, es war halt keinesfalls ein sich Ereifern über den Tod des ermordeten Podcasters Kirk, sondern vielmehr war es ein Seitenhieb auf die Reaktion der Trump-Administration, wie sie damit umgegangen ist. Und ja, diese Entscheidung, sie kann sie auch nicht so wirklich glauben. Beobachten Sie denn eine Art Selbstzensur bei Kolleginnen und Kollegen vom Fach?
I don't, but you know, I'm not in a newsroom right now. I work for, you know, a weekly magazine, and I'm actually here in Berlin right now. So I think that, you know, definitely people are in the press are very aware. You mentioned the suit against the New York Times. That was and it was also a suit against Penguin Random House, which published a book that was looked at Trump's financial dealings. I think everyone is trying to be very careful, but I don't see at this point yet really self-censorship going on.
Also eine Selbstzensur oder die Schere im Kopf sieht sie noch nicht, obwohl sie zugibt, dass natürlich viele Kolleginnen und Kollegen sehr vorsichtig geworden sind und ganz genau hinschauen, was sie denn schreiben. Denn es gibt ja nicht nur sozusagen die Klage von Trump gegen die New York Times, sondern sie erwähnt hier auch Penguin Random House, eins der größten Verlagshäuser der USA letztendlich, das ein kritisches Buch über die Finanzbuchhaltung von Trump geschrieben hat und die jetzt auch womöglich mit Klagen überzogen werden. Blicken wir auf den Bereich Kultur. Donald Trump hat sich selbst zum Chef des renommierten Kulturinstituts Kennedy Center gemacht. Mehrere Museen und Ausstellungen des staatlich geförderten Smithsonian Institution wurden als unpatriotisch bezeichnet und auf eine Liste gesetzt, auf eine schwarze Liste. Gehen Sie eigentlich davon aus, dass die Trump-Administration so versucht, ihr eigenes historisches und auch ästhetisches Narrativ zu etablieren?
Yeah, I think it's pretty clear that they are trying to change the narrative that was, you know, considered sort of the, once again, very, you know, mainstream American cultural and political narrative. And the, you know, clearest instance of that is that they are going around to the national parks and taking down, I have read, once again, I don't have any firsthand knowledge of this, references to slavery and images, very powerful images of slavery. So that is, once again, I guess the question that Americans will eventually answer is whether they, go along with that.
Die Amerikanerinnen und Amerikaner müssen natürlich selber entscheiden, ob sie da mitgehen bei diesem neuen Narrativ, aber ihre Antwort ist klar und deutlich ja. Die Trump-Administration versuche gerade eine Art Narrativ des weißen Amerikas durchzudrücken und sie nimmt hier ein Beispiel, dass Regierungsvertreterinnen oder Angestellte durch die Parks auch gehen und zum Beispiel Gedenktafeln, die an die Sklaverei erinnern, an die Ungerechtigkeiten der Sklaverei, dass diese entfernt werden, um sozusagen dieses Bild der Ungerechtigkeit des Amerikas, wo Menschen aus Afrika versklavt wurden, einfach unsichtbar und vergessen zu machen. Als Wissenschaftsjournalistin schreiben Sie ja viel über den menschgemachten Klimawandel, aber auch die Unabhängigkeit der Forschung scheint in Gefahr zu sein, denn die US-Regierung sanktioniert unliebsame Universitäten mit Millionenstrafen und sie hat Institutionen, wie zum Beispiel für die Wettervorhersage verantwortlich waren, einfach die Mittel gestrichen. Wie verändert das die Recherche von Menschen wie Ihnen, von Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten?
Well, I don't think that, so far most of the data are still available. Some of it is being, in some cases it's being kept by other entities. So there are a lot of efforts to ensure that these data sets are kept up to date and are kept accessible. But the point that you're making, the basic point that you're making, that they're cutting off funding to science of all sorts. Certainly climate science has definitely been in the crosshairs, but, we're seeing a tremendous amount of turmoil at the National Institutes of Health, the Centers for Disease Control. So everywhere where the administration, for whatever reason, disagrees, and I use that term in quotes, with sort of scientific the consensus opinion among scientists, we're seeing tremendous disruptions to scientific research.
Überall da, wo die US-Administration nicht einverstanden ist mit wissenschaftlichen Daten, versucht sie, ihren Einfluss geltend zu machen. Und Frau Elizabeth Colbert spricht hier eben nicht nur von zum Beispiel der Institution, die verantwortlich ist für die Wetterdaten. Sie sagt, da springen mittlerweile auch private Anbieter ein. Das heißt, es gibt nicht wirklich einen Mangel an Zugang zu Daten. Aber zum Beispiel, wenn es um Institutionen geht, die sich um die Gesundheitsversorgung kümmern, auch da wird immer wieder Druck ausgeübt und sie sagt, wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Gibt es eine Art Hoffnung, vielleicht Vermittlungsversuch? Können wir erwarten, dass Brücken gebaut werden in diesem polarisierten Amerika oder sehen Sie eher schwarz?
Well, I think we all have to live in hope, that things are going to improve. How exactly that's going to happen, I don't think anyone can answer that right now. Obviously, I guess one of the questions, the big question hanging over everything that's going on right now is, to what extent are voters on board with that? And we don't really have a chance to find that out until midterm, what we in the U.S. call midterm elections, which will be basically a little bit more than a year from now.
Mm. Also eine realistische Einschätzung von Elizabeth Colbert. Sie sagt, wir müssen abwarten bis zu den Midterm Elections, die in einem Jahr stattfinden. Denn die große Frage ist, ob die Wählerinnen und Wähler mitgehen mit dieser radikalen Politik der aktuellen Administration. Das zeigt sich in einer Demokratie immer noch an der Wahlurne. Vielen Dank, Journalistin und Sachbuchautorin Elizabeth Colbert, über die Auswirkungen der Trump-Regierung auf Medienfreiheit, Kultur und Forschung. Wir melden uns gleich wieder. Many thanks to be my guest.
Thanks for having me.
just left it. But the funny thing is, I don't feel scared. Not even the littlest bit weird. It's like the best dream I've had.
Radio 3 ist hier. Ihr Leben lang setzten sie sich für Menschen und ihre Rechte ein. Die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch und die Friedensnobelpreisträgerin Irina Schcherbakowa. Beide mussten aus ihrer Heimat fliehen. Alexijewitsch im Herbst 2020 aus Minsk und Schcherbakowa im Frühjahr 2022 aus Moskau. Hier in Berlin setzten sie ihre Arbeit fort und hier beim ILB saßen sie zum allerersten Mal in Deutschland gemeinsam auf der Bühne. Meine Kollegin Natascha Freundl hat das Gespräch geführt, das wir gleich im Anschluss nach den Nachrichten um 19 Uhr in einer gekürzten Fassung auf Radio 3 hören. Natascha ist jetzt bei mir. Hallo Natascha.
Hallo Lukas.
Natascha, aufgenommen habt ihr das Gespräch am Sonnabendnachmittag hier auf der großen Bühne. Das war ja eine Art Gipfeltreffen mit der Literaturnobelpreisträgerin Alexijewitsch aus Belarus und der Friedensnobelpreisträgerin Schcherbakowa aus Russland.
So ist es, ein Gipfeltreffen. Und interessant ist, dass die beiden sich seit den 70er Jahren kennen. Svetlana Alexijewitsch hat erzählt, ja, Irina war immer in der Nähe. Und Irina wiederum hat erzählt, dass sie noch von ihrem Vater in den 70er Jahren gehört hat. Da ist diese talentierte Journalistin aus Belarus, die im 2015 den Literaturnobelpreis bekommen hat.
Im Recht des Menschen ist der Titel des Gesprächs, in dem es um die Frage ging, wie die beiden Frauen es eigentlich schaffen, sich weiter für die Menschenrechte einzusetzen, in diesen ja sehr schwierigen Zeiten, zumal ja auch im Exil in Berlin.
Das ist richtig. Und es gibt bestimmte Parallelen in den Lebensläufen der beiden. Sie sind sehr geprägt von den Geschichten, die sie über den Zweiten Weltkrieg gehört haben, von ihren Eltern, von den Erwachsenen, als sie ganz klein waren, auch die Geschichten über den Gulag. Und Irina Schcherbakowa sagte, sie hätte nie gedacht, dass sie das Ende des Roten Terrors erleben würde, dass sie erleben würde, wie der eiserne Vorhang fällt. Und in dieser Zeit seien Hoffnungen gewachsen, die sich heute als Illusionen herausstellen, Illusionen, die man ja erstmal wieder reflektieren, verarbeiten muss angesichts des neuen Terrors, der von Russland ausgeht. Und Svetlana Alexijewitsch hat sehr immer wieder von einer großen Ratlosigkeit, auch Sprachlosigkeit gesprochen. Wir hören mal rein.
Вот меня лично больше всего в это время, конечно, потряс не Путин, потряс русский народ.
Was mich besonders bewegt, ist nicht Putin, sondern das russische Volk. Und dann, dass die ganze Menschheit keine Mechanismen hat, die einen Diktator, der schon in Richtung Faschismus sich entwickelt, zu bekämpfen. Die Ukrainer kämpften nicht nur gegen den Putin, sondern auch gegen unsere Ohnmacht, gegen unsere ohnmächtigen Traditionen, sondern in der Diplomatie, in der Politik. Wir haben keinen gemeinsamen Mechanismus und das ist das, was tatsächlich erschüttert.
Вот это, что нет этого общего механизма, это самое потрясающее.
Wir haben hier übrigens auch die Stimme der Simultandolmetscherin Ganna Maria Braungart gehört, die auch die Werke von Svetlana Alexejewitsch übersetzt hat. Und Alexejewitsch hat betont, dass wir eine neue Sprache brauchen, neue Begriffe, intellektuelle Waffen gewissermaßen, um dieser Zeit beizukommen.
Habt ihr denn auch über die Menschenrechtslage in Belarus gesprochen? Dann, dort wurden ja gerade 52 politische Gefangene nach einem sogenannten Deal mit dem US-Präsidenten freigelassen.
So ist es. Svetlana Alexejewitsch, die Minsk verlassen musste, weil sie Teil war der Revolutionsbewegung in Belarus. Sie sagte, 52 Gefangene freigelassen. In dieser Woche hat er wieder 100 Gefangene gemacht. Es sitzen etwa 2000 politische Gefangene in den Kerkern von Lukaschenka, in den Straflagern. Und diese Menschen zu zwingen, ihr Heimatland zu verlassen, denn genau das passiert bei diesen Freilassungen nach diesem Deal auch mit Donald Trump, das sei eine besondere Art, eine neue Art von Folter.
Das heißt, es war schon auch viel von falscher Hoffnung und Ratlosigkeit die Rede. Was lässt denn Svetlana Alexejewitsch und Irina Scherbakowa eigentlich weiterarbeiten?
Svetlana Alexejewitsch hat ein Lebensmotto, das sie uns verraten hat.
Also meine Lebensdevise sind ja die Worte von Apostel Paulus. Es gibt finstere Zeiten, wenn man glaubt, dass du und deine Predigten von niemandem gehört werden. Aber du musst sprechen. Und schlimm ist es, wenn du aufhörst zu sprechen. So sag ich mir das.
Und Irina Scherbakowa hat in Berlin Zukunft Memorial gegründet, nachdem Memorial in Russland liquidiert wurde, übrigens kurz vor dem Großangriff auf die Ukraine. Und sie sagt, sie möchte sozusagen Putin die Macht über die Vergangenheit, das Versprechen einer rosigen Zeit, die eigentlich ein Versprechen ist, wir drehen die Zeit zurück, sei. Das möchte sie ihm entreißen durch eine konkrete Beschäftigung mit Vergangenheit und Gegenwart, um doch irgendeine Art von Zukunft für Russland zu ermöglichen. Und sie hat zum Schluss Anna Akhmatova, die große Lyrikerin Anna Akhmatova, zitiert. Dieses Ende des Gesprächs hat mich besonders berührt.
Anna Akhmatova.
Na, dann kann man sagen, dass Anna Akhmatova, unsere große Dichterin, eine der größten Dichterinnen Russlands, wahrscheinlich des 20. Jahrhunderts, hat gesagt, sie hat einen ziemlich schrecklichen Gedanken geäußert. Manchmal hat sie gesagt, ist Verzweiflung besser als Hoffnung, weil Hoffnung ist manchmal eine Illusion. Und der Mensch versucht, er nähert sich von dieser Hoffnung, er glaubt, ach, mit dieser Hoffnung kann man irgendwie durchkommen. Ein Krieg gegen die Ukraine, das könnte er nicht, das wird er nicht machen, dieser Krieg gegen die Ukraine. Diese Hoffnung hat sich als falsche Illusion erwiesen. Das heißt, Akhmatova hat gesagt, Verzweiflung hilft manchmal mehr. Wenn die Menschen glauben, jetzt ist es aus, jetzt ist ein Moment gekommen, wo man, wenn man sich jetzt nicht wehrt, wenn man jetzt nicht Widerstand leistet, dann gibt es auch keine Hoffnung mehr. Vielleicht kann man das auch so sagen.
Что если не будешь, так сказать, сопротивляться каким-то образом и действовать, тогда вообще уже и надежды никакой нет. Так что вот
можно и так сказать. Die ganze Sendung gleich nach den Nachrichten und Natascha Freundl hören Sie morgen um 18.30 Uhr hier nochmal im Festivalstudio. Dann sprechen wir beiden nämlich mit der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljatschuk über Literatur im Krieg. Wie verändern sich Themen, Stile und auch die Autorinnen und Autoren selbst in Zeiten des russischen Krieges gegen die Ukraine? Ich freue mich schon drauf, Natascha, und sage bis morgen. Ciao.
Bis morgen.